So, wir machen Fortsetzung mit Teil 2. Wir sprechen über Prioritäten eines christlichen Lebens und wollen jetzt in diesem Teil vor allen Dingen nachdenken über den Umgang mit unserer Zeit und da möchte ich einleitend sagen, dass ich im Juni dieses Jahres am Stadtrand von Chicago an einer Konferenz teilnehmen konnte und dort traf ich unter anderem den Direktor von BMW ein. Nicht Herrn Pischetz-Rieder von München, sondern ich wünschte, der wäre auch da gewesen, das hätte ihm gar nichts geschadet, aber ich meine einen gewissen Paul Seeger, den Direktor von BMW, also das heißt Biblical Ministries Worldwide. Etwas anders als Bayerische Motorenwerke. Aber immerhin, der Paul Seeger, der war dort und er hielt eine Bibelarbeit während dieser Konferenz von der IFCA zum Thema treue Haushalterschaft im Umgang mit unserer Zeit. Und mir ist selten eine Bibelarbeit so unter die Haut gegangen wie jene an diesem Morgen am Stadtrand von Chicago. Es sind jetzt 4 Monate her und ich arbeite immer noch daran, das Gehörte in kleinen, konkreten Schritten in mein Leben umzusetzen. Und ich möchte euch gerne in dieser zweiten Stunde an den Erkenntnissen von Paul Seeger ein wenig teilhaben lassen. Ich habe daran gearbeitet, sie ein- und umgebaut für mich und meine Verhältnisse und will das gerne weitergeben. Die Eltern von Paul Seeger gingen als Missionare nach Nigeria. Das ist schon 50 Jahre her, das war der Zeit vom Zweiten Weltkrieg, kurz danach. Und sie nahmen Paul mit, als er 3 Monate alt war. Er wurde also in den 50er Jahren dort in einem kleinen Dorf im Nordosten. Und es gab dort auch keine Uhren. Die Afrikaner lebten damals noch allein nach dem Stand der Sonne, die Glücklichen. So, heute ist Paul Seeger, 50 Jahre später, Direktor dieser großen amerikanischen Mission, die in vielen Ländern der Erde arbeitet, auch bei uns hier in Deutschland. Und Paul erzählte, dass es ihm immer wichtig war, treu mit dem anvertrauten Zeit gut umzugehen. Darum las er in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Bücher zu diesem Thema, er besuchte Seminare, er fragte andere christliche Leiter, wie sie mit der Zeit umgehen. Er lernte manches Gute. Aber dann sagte er dort auf der Konferenz, die eindrücklichsten Lektionen über den Umgang mit der Zeit erfuhr er dort in jenem primitiven Dorf Afrikas. Dort, wo die Leute keine Uhren besaßen, lernte er die 2 wesentlichen Grundlagen für einen weisen Umgang mit der Zeit. Und die lauten: Erstens, lege zuerst die Steine in den Korb und danach fülle ihn mit Sand. Ich werde gleich erklären, was damit gemeint ist. Lege zuerst die Steine in den Korb und danach fülle ihn mit Sand. Und zweitens, pflanze die Erdnüsse gleich nach dem ersten Regen. Erstens, lege zuerst die Steine in den Korb und danach fülle ihn mit Sand. Zweitens, pflanze die Erdnüsse gleich nach dem ersten Regen. Wir kommen in wenigen Minuten darauf zurück. Lasst uns zunächst einen kleinen Abschnitt im Epheserbrief lesen, Kapitel 5. Epheser, Kapitel 5, die Verse 15 bis 17. Wir brauchen sie, sie sind grundlegend für das, was ich weiter ausführen will. Epheser, Kapitel 5, ab Vers 15. Da schreibt der Apostel Paulus, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Ihr kennt ja die Auslegung von Watchman Nee über den Epheserbrief, sitze, wandle, stehe. Im ersten Teil sitze, die ersten 3 Kapitel des Epheserbriefs, dann Kapitel 4, folgende, wandle. Und hier sind wir in dem Abschnitt wandle. Und ein Bereich des Wandelns bezieht sich auf den Umgang mit unserer Zeit. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die gelegene Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Wenn wir gute Haushalter unserer Zeit sein wollen, müssen wir die beiden zentralen biblischen Begriffe zum Thema Zeit kennen. Vielleicht habt ihr darüber selber schon gepredigt, dann sage ich jetzt nichts Neues, dann trage ich Eule nach Athen. Aber der erste Begriff heißt Chronos und der zweite Kairos. Zwei griechische Worte, die doch immer wieder fallen in unseren Kreisen. Chronos und Kairos. Was ist der Unterschied? Chronos meint mehr den Zeitlauf, die davonlaufende Zeit, hoffentlich läuft sie uns jetzt nicht davon, die man messen kann in Sekunden, Minuten, Stunden oder Jahren. Davon kommt Chronometer, der Zeitmesser, die Uhr. Chronologie, jawohl. Das Wort Chronos kommt zwar hier in Epheser 5 nicht ausdrücklich vor, aber das Konzept von Chronos, die Idee, der Gedanke des Zeitlaufs, der ist hier gemeint, wenn Paulus schreibt, seht genau zu, wie ihr wandelt. Mit dem Ausdruck sorgfältig wandeln, meint er, wandelt sehr vorsichtig, achtet genau auf jeden Schritt, den ihr tut, bei eurem Wandel, im Zeitlauf. Achtet darauf, was der Wille des Herrn ist. Was will Gott mit meinem Leben erreichen? Vielleicht kann man es am besten mit einem Bild illustrieren. Ein Soldat, der sich durch den Dschungel kämpft, muss ja sehr vorsichtig sein. Er muss auf jede Bewegung achten, sei es auf Schlangen, von den Bäumen herunter oder auf Landminen, am Boden, er muss sehr vorsichtig vorwärts gehen. Die Schrift gebraucht diesen Begriff und fordert uns auf, sehr weise und umsichtig zu wandeln, jeden Schritt sorgfältig zu überlegen. Wir sollen nicht wandeln, als ob wir durch ein Einkaufszentrum bummeln, sondern sehr sorgsam Schritt um Schritt unseres Lebens gehen. Und dann gibt es ein zweites Wort in der Schrift, das auch mit Zeit übersetzt wird, und das heißt Kairos. Kairos meint mehr den Zeitpunkt, die günstige Gelegenheit. Da geht es mehr um eine gute Möglichkeit, die sich plötzlich bietet, die man beim Schopf fassen sollte. Die Bibel sagt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Als die Fülle der Zeit kam, da steht Kairos, als der günstigste Zeitpunkt in der Heilsgeschichte war, da wurde der Herr Jesus Mensch. Ich habe einmal eine Predigt darüber gehört, nur über diese wenigen Worte aus Galater 4,4. Da sagte der Verkündiger, zeigt er auf, warum es der günstigste Zeitpunkt war in dem Jahre 6,5 vor Christus. Warum dort Bethlehem war und die Krippe und so weiter. Kann ich jetzt nicht hier einfügen, aber es war wirklich der Zeitpunkt. Sonst wäre Christus ein paar hundert Jahre vorher oder später geboren. Hier steht also Kairos. Es war der Kairos Gottes, da wurde der Herr Jesus Mensch. Jetzt haben wir die beiden Begriffe von Zeit kennengelernt und ihr seht, die lassen uns in einer gewissen Spannung zurück. Wenn es uns aber gelingt, diese beiden Konzepte richtig zu verstehen und anzuwenden, wird das unglaubliche Auswirkungen auf die Prioritäten unseres Dienstlebens haben. Jetzt gehen wir zurück nach Nigeria. Erinnert ihr euch an die erste Lektion, die Paul Sieger lernte? Lege zuerst die Steine in den Korb und danach fülle ihn mit Sand. Was heißt das? Paul Sieger beobachtete eines Tages, wie die Afrikaner Baustoffe für eine Baustelle heranschafften. Die Männer brauchten Sand und sie brauchten Steine. Für den Transport sind in Afrika leider die Frauen zuständig. Sie trugen die Baustoffe in einem Korb auf der Schulter oder auf dem Kopf, kilometerweit durch den Busch. Und da taten die Frauen etwas sehr Weises. Zuerst legten sie die Steine in den Korb und danach füllten sie den Rest auf mit Sand. Und ich glaube, wir können alle vorstellen und ermessen, warum sie das gemacht haben. Sie haben damit Lauferei gespart, denn hätten sie zuerst den Sand reingeschüttet und dann noch obendrauf die Steine gepackt, wäre nicht so viel hineingegangen, wie zuerst die Steine und der Sand, der läuft in die Ritzen überall rein und füllte den Rest bis oben hin auf. Das war sehr weise. Das hier ist kein afrikanischer Stein. Das ist wahrscheinlich so ein Ur-Westerwälder Stein hier. Aber Wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wenn wir einen Korb füllen, dann sollten wir zuerst die großen Dinge hineintun und danach kann man die kleinen ergänzen. Zugegeben, das ist ein sehr einfaches Zeitplansystem, aber das müssen wir erstmal kapieren und verinnerlichen. Als ich den letzten BAO-Rundbrief bekam, Willi, da musste ich doch schmunzeln, ja, als der Joe vorne eine ähnliche Lektion auf der ersten Seite hatte. Er hat eine andere Quelle gehabt, ja, er war nicht auf der Konferenz dort und der Professor, von dem er das gehört hatte, hat das auch ein bisschen anders aufgebaut, aber schmunzeln musste ich trotzdem, ja, dass das gerade zur gleichen Zeit kam. Ich sage nochmal, das ist ein sehr einfaches Zeitplansystem, aber wir müssen das erstmal kapieren und verinnerlichen. Ihr lieben Brüder und Schwestern, was sind eigentlich die Hauptaufgaben meines Lebens? Das sind die Steine. Die müssen zuerst in den Korb und danach erst die vielen Einzelheiten und Details unseres Lebens. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich viel zu oft dabei, dass ich mit dem Sand anfange, mit dem Kleckerkram. Und am Abend eines Tages will ich noch etwas Wichtiges tun und das passt nicht mehr in den Korb. Versteht ihr? Für die Leute in Afrika spielten Minuten keine Rolle. Wahrscheinlich nicht mal Stunden. Die wussten gar nicht, was eine Minute oder eine Stunde ist. Sie beurteilten, wie gesagt, den Zeitablauf nur nach dem Lauf der Sonne. Wenn die Sonne aufging, gingen sie auf ihre Äcker. Wenn die Sonne hochstand, kamen sie zurück, weil es viel zu heiß war, um zu arbeiten. Dann saßen sie unter einem großen, schattigen Baum in der Dorfmitte. Für diese Leute war einer der großen Steine, ihre Äcker und Gärten zu bestellen. Denn wenn sie das nicht taten, hatten sie Monate später buchstäblich nichts zu essen und ihr Leben hing davon ab. Ich weiß nicht, wer von euch in großen Firmen arbeitet, wie Siemens oder BMW oder ABB und so weiter. Ich gucke nachher mal auf den Parkplatz, was da für Autos stehen, aber wir sind ja jetzt hier nicht in München. Da habe ich das gesehen, da standen die BMWs, ja. Aber wer für eine große Firma arbeitet, der weiß vielleicht auch davon, dass viele Firmen dazu übergegangen sind, vor allem wenn sie vom amerikanischen Raum herkommen, sogenannte Key Performance Areas einzurichten. Das heißt Bereiche, in denen von den Mitarbeitern absolute Höchstleistung erwartet wird. Eine Key Performance Area ist ein Bereich, da muss der Mitarbeiter alles bringen. Er kann in anderen Bereichen durchaus schwächer sein, aber es gibt einen Bereich, da bekommt er eine genaue Arbeitsbeschreibung, da muss er absolut akkurat sein. Wenn zum Beispiel jemand als Statiker in einer Brückenbaufirma arbeitet, dann muss er absolut genau sein. Er kann langsam sein. Er kann vielleicht auch ohne Krawatte an seinem Computer arbeiten, aber er muss absolut genau sein, sonst stürzt später die Brücke ein. Und so haben viele Firmen solche schriftlich ausgearbeiteten Arbeitsbeschreibungen und die Mitarbeiter wissen, wenn ich sonst nichts zustande bringe, in diesen Bereichen muss es stimmen, sonst werde ich gefeuert. Ihr Lieben, als ich darüber nachdachte, wurde ich sehr betroffen. Ich arbeite im Reich Gottes und ich musste mir eingestehen, ich hatte noch nie darüber nachgedacht, was sind eigentlich meine Key Performance Areas? Was sind meine Hauptaufgaben? Was sind die großen Steine meines Dienstes? Was sind die Prioritäten, die mir vom Herrn in der jetzigen Phase meines Lebens aufgetragen sind und die gar kein anderer tun kann? Darum geht's. Als ich über die Leute in Afrika nachdachte, musste ich mir eingestehen, ich fülle meine Tage zu oft mit Sand. Und wenn ich am Ende des Tages die dicken Brocken reindrücken will, passen sie eben nicht mehr. Wisst ihr, wie das aussehen kann? Ganz praktisch. Da wacht man am Morgen auf und drückt noch ein paar Mal auf den Wecker, weil die Sitzung am Abend zuvor viel zu lange gedauert hat. Irgendwann krabbelt man aus dem Bett, nimmt eine Dusche, dann sitzt man am Frühstückstisch. Die Stille ist heute ein bisschen später dran. Ich mach's noch im Büro. Und bevor du aus dem Haus gehst, bittet dich deine Frau, Schatz, könntest du mir nicht gerade noch das Bild im Flur aufhängen, bevor du aus dem Haus gehst? Na klar, das mache ich schon. Aber dummerweise fehlt der passende Dübel und du fährst schnell in den Baumarkt. Als du zurückkommst, sitzt Bruder X im Wohnzimmer. Er ist schon im Ruhestand und kam gerade in der Nähe vorbei und dachte, er schaut mal rein. Das kostet dich wieder eine Stunde. Als er weg ist, kommt gerade die Post. Nachdem du sie gelesen hast, ist bald Zeit zum Mittagessen und du sagst dir, was soll's, ich gehe heute erst nachmittags ins Büro. Das ist vielleicht etwas übertrieben und jetzt vielleicht mehr auf hauptberufliche Reichgottesarbeiter gemünzt, aber vielleicht sieht die Verzettelung bei dir ähnlich aus, wenn du Hausfrau bist, kann sich das auf einer anderen Ebene ganz ähnlich abspielen, oder wenn du berufstätig bist, dann kann sich das Gleiche abends nach Feierabend abspielen, zwischen 17 und 22 Uhr. Verzettelung gibt's überall. Wir wollen ehrlich sein. Wir leben alle irgendwie unser Leben. Und wir füllen es mit mehr oder weniger Sand. Und wenn wir die schweren Steine unterbringen wollen, haben wir oft keinen Platz mehr in unserem Korb. Ist es nicht so? Es gibt eine Regel, die nennt man das Parkinson'sche Gesetz. Hat nichts mit der Krankheit zu tun. Das war ein anderer Parkinson. Das Parkinson'sche Gesetz besagt, die Zeit, die für eine Sache eingesetzt wird, ist normalerweise umgekehrt proportional zu deren Wichtigkeit. Nochmal. Die Zeit, die für eine Sache eingesetzt wird, ist normalerweise umgekehrt proportional zu deren Wichtigkeit. Das heißt, dass man für unwichtige Dinge oft mehr Zeit investiert, als wie für die Wichtigen. Und dann kennt man auch das sogenannte 80-20-Prinzip. Das besagt, 80% der Resultate unseres Dienstes sind letztendlich das Ergebnis von nur 20% Einsatz unserer Zeit. 20% Einsatz unserer Zeit bewirken 80% Resultate, wie immer die jetzt mal aussehen mögen. Und die anderen 20% der Resultate kommen folglich von 80% Einsatz unserer Zeit. Vielleicht ist es bei dir 70-30 oder 50-50. Aber die Beobachtung ist bei Reichgottesarbeitern und Ehrenamtlichen, wenn wir das mal so unterscheiden wollen, oft ist es die 80-20-Regel. Okay, Sand wird auch gebraucht beim Hausbau. Sand wird auch gebraucht, um ein Gebäude hochzuziehen. Wir können Sand gar nicht vermeiden in unserem Dienst. Das wäre jetzt missverstanden, wenn ich sagen würde, wir müssen Sand völlig eliminieren. Sand wird gebraucht. Wir können Sand nicht vermeiden, da bin ich realistisch. Aber wir vergessen einfach zu oft die afrikanische Regel. Lege zuerst die Steine in den Korb und danach fülle ihn mit Sand. Es geht um die Prioritäten, um die Reihenfolge und Rangfolge. Ich möchte nicht wissen, in wie vielen Gemeinden zum Beispiel die Ältesten selbst zuständig sind für den Gemeindebrief und die Einladungszettel für irgendwelche Veranstaltungen. Bei uns in Mannheim war es auch lange Zeit so, aber zum Glück nicht mehr, seit ein paar Wochen. Weil wir endlich einen Bruder gefunden haben, der muss ja auch mit dem PC gut umgehen können, der muss ja auch das Grafikprogramm beherrschen können, der muss da auch willig sein. Und wir haben einen Bruder gefunden, der unserem lieben Bruder Ralf die Arbeit abnimmt, ja, dass er als Ältester das nicht mehr machen muss. Er hat es gerne gemacht, er hat es lange gemacht, weil kein anderer da war. Aber er ist Ältester, er sollte Zeit für andere Dinge haben. Darf ich das mal so sagen? Wie viele Stunden gehen drauf von ältesten und hauptberuflichen Mitarbeitern für schöne Einladungszettel? Nichts gegen schöne Einladungszettel. Aber ist hier irgendjemand im Saal, der durch einen schönen Einladungszettel zum Glauben gekommen ist? Er wäre wahrscheinlich auch zu der Veranstaltung gekommen, wenn er nicht so hochglanzmäßig gewesen wäre und die Grafik nicht ganz so ausgefeilt. Ihr versteht, was ich meine, ja? Wir wollen schon die Sache ordentlich machen, soll Qualität haben. Aber das können andere machen. Was sind die dicken Steine meines Dienstes? Was muss zuerst in den Korb? Was sollte ich unbedingt tun? auch wenn ich sonst nichts weiter zustande bringe. In meinem gegenwärtigen Dienst habe ich, wenn ihr so wollt, 4 Key Performance Areas, also 4 Bereiche, wo ich meine, die sind jetzt vom Herrn her dran. 4 dicke Steine. Das ist zuerst der Ältestendienst in unserer Mannheimer Gemeinde. Inklusive Wortverkündigung, Seelsorge. Ist nicht so mein Hauptbereich, aber deswegen bin ich auch hier und höre die Vorträge. Sprich, der Hirtendienst in unserer Gemeinde ist für mich der erste Stein, den ich hier nennen werde und will. Als zweites sehe ich meine Aufgabe auch darin, Leiter zuzurüsten. Wisst ihr, dass das eine Hauptaufgabe jedes Leiters sein sollte, weitere Leiter hervorzubringen? Muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich weitgehend vernachlässigt, versagt auf dem Gebiet über viele Jahre, Leiter wirklich auszurüsten, zuzurüsten. Ja, aber ich habe das erkannt, das ist eine meiner Hauptaufgaben und ich will es versuchen, besser zu machen. Drittens, als Hauptverantwortlicher der KFG-Arbeit möchte ich überregional zur Gründung und zum Aufbau bibeltreuer Gemeinden mit beitragen. Und als Schriftleiter der Zeitschrift Gemeindegründung möchte ich dafür sorgen, dass gute, hilfreiche Artikel in die Hände der Leser kommen. Vielleicht könnte ich jetzt auch noch einen 5. Stein nennen. Wir sprechen jetzt von den dicken Brocken des Dienstes. Gut, ich bin hauptberuflich jetzt im Dienst. Du bist vielleicht hauptberuflich Informatiker oder in einem anderen Bereich tätig, in einer Firma. Dann sieht es vielleicht ein wenig anders aus, aber trotzdem, für die verbleibende Zeit deines Dienstes für den Herrn in der Gemeinde, auch da soll es dicke Steine geben, die du benennen kannst. Weil ich das erkannt habe, diese 4 Steine, die ich eben nannte, weil ich erkannt habe, dass das so ist, möchte ich diese Dinge unbedingt in meine Lebensplanung hineinnehmen. Diese Dinge müssen in meinem Jahresplan vorkommen. Sie müssen in meinem Monatsplan vorkommen. Sie müssen in meinem Wochenplan vorkommen. Wenn ich das nicht eintrage, Zeit mit dem jungen Bruder so und so, um mit ihm Leiterschaftsschulung zu machen, ihn in Hauskreisleitung oder in Verkündigung oder irgendwelche anderen Bereiche hineinzuführen, dann werde ich die Zeit verbringen und es wird sich mit viel Sand füllen und ich werde eine meiner Hauptaufgaben meines Dienstes vernachlässigen. Vor lauter Sand. Was meint ihr, was ich mich mit Sand verzetteln könnte? Ja, mehr als mir lieb ist. Nur wenn ich die großen Steine meines Dienstes benennen kann, dann kann ich auch nach Prioritäten planen. Und wenn ich meine Zeit sorgfältig nach Prioritäten plane, dann kann ich auch Nein sagen zu Dingen, die jetzt für mich nicht dran sind. Versteht ihr, was ich sagen will? Das ist keine Frage der Wertigkeit. Wenn Ralf jetzt sagt, Einladungszettel gestalten und Gemeindebrief ist für mich nicht mehr dran als Ältester. Das ist für mich jetzt kein dicker Stein. Das wäre für mich jetzt Sand im Ältestendienst. Aber der andere Bruder, der heißt auch Ralf, nur mit PH geschrieben, für den ist Gemeindebrief gestalten jetzt ein dicker Stein geworden, seines Dienstes in der Gemeinde. Versteht ihr? Das hat nichts mit der Wertigkeit zu tun. Das ist jetzt für ihn ein dicker Stein. Und er wird es gut machen. Da sind wir sicher. Also, darf ich an der Stelle vielleicht diesen einen Gedanken noch einfügen, bevor wir gleich uns ein wenig Zeit nehmen wollen, das in unser Leben zu übertragen. Bitte schlagt mit mir eine Stelle auf, wo wir sehen im Leben unseres Herrn Jesus, dass er auftragsorientiert war. Das kann man wohl am allerbesten sehen in Markus Kapitel 1. Auch er hatte, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, dicke Steine in seinem Leben. Auftragsorientiert, Markus Kapitel 1. Ihr wisst ja, das Markus-Evangelium zeigt uns den Herrn Jesus vor allen Dingen als den Knecht. Und deswegen sehen wir ihn hier besonders oft in Eile. Ein Stichwort bei Markus heißt ja, und alsbald und sogleich kommt immer wieder vor, ein Knecht, der muss arbeiten, ja, der hat nicht viele Pausen, und das zeigt uns Markus 1, das eine Kapitel ganz besonders, wie der Dienst aussah von unserem Herrn. Lesen wir ab Vers 32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und hütete seinen eigenen Weinberg. Er stand auf und ging hinaus und ging an einen einsamen Ort und betete dort. Seht ihr die Priorität Nummer 1? Früh morgens, vor Sonnenaufgang, das heißt vor 6 Uhr, ging er hinaus. Und Simon und die mit ihm waren, eilten ihm nach, und sie fanden ihn und sagten zu ihm: Alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns anderswohin, in die benachbarten Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Beinahe wäre es hier den Leuten gelungen, ihn bedürfnisorientiert zu vereinnahmen. Hier hätten sie ihn beinahe zu Hütern anderer Weinberge gemacht, sage ich jetzt mal großzügig. Sie wollten, dass er hier bleibt und die vielen Kranken heilt. Und der Jesus ging damit in die Stille vor dem Vater, und er bekommt hier eine neue Priorität gezeigt. Er bekommt gezeigt, das ist jetzt nicht dran. Dein dicker Stein heißt predigen, das Reich Gottes verkündigen. Dazu gehörte auch Heilungen, selbstverständlich, und Dämonen austreiben. Aber hier war es jetzt nicht dran. Und er ging fort und predigte und tat Wortdienst. Und das ähnliche Prinzip, das gleiche Prinzip, finden wir wieder in Apostelgeschichte 6, Vers 4. Das kennen wir alle, darüber haben viele Brüder schon gepredigt hier unter uns. Apostelgeschichte 6, Vers 4. Ihr wisst, die Gemeinde in Jerusalem, die wuchs und wuchs, und auf einmal klemmte es hinten und vorne an Mitarbeitern, und die Witwen, die griechisch sprechenden hellenistischen Witwen, wurden übersehen bei der Versorgung. Und da machen die 12 etwas sehr Weises. Kapitel 6, Vers 2. Die 12 aber beriefen die Menge der Jünger und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Das ist unser dicker Stein. Das Wort Gottes verkündigen. Tische bedienen ist jetzt für uns Sand. Aber es gibt andere, für die kann jetzt Tische bedienen ein dicker Stein sein. Versteht ihr? Das ist keine Wertigkeit. Aber bei den Aposteln war es jetzt nicht dran. Sie hatten eine andere Aufgabe. Und dann sehen sich die Leute um nach 7 Männern. Und wir wissen, dann werden sie eingesetzt, die 7 Helfer hier. Und die Apostel sagen: Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das sind unsere dicken Steine. Und jetzt nicht Tische bedienen. Keine Einladungszettel und Gemeindebriefe für Älteste. Darf ich an der Stelle einmal ganz persönlich werden? Hier liegt ein Stein, ich habe noch ein paar dabei. Ich kann sie euch alle hier hinlegen, wenn ihr wollt. Könntest du jetzt nach vorne kommen, jetzt im Augenblick, und die 3, 4 oder 5 dicken Steine deines Dienstes für den Herrn benennen und hier mit einem Etikett bekleben, beschriften? Könntest du sagen: Ja, ich weiß, das ist ein dicker Stein und das und das. Vielleicht sind es 5 oder 6, ich weiß es nicht. Könntest du die dicken Steine deines Lebens benennen? Wenn nicht, dann kannst du auf keinen Fall die Zeit so verwalten, wie du es eigentlich solltest. Wenn du die dicken Steine deines Lebens jetzt nicht beschriften könntest, kannst du niemals der optimale Verwalter deiner Zeit sein. Weil zuerst müssen die dicken Steine in den Korb und danach der Sand, der den Rest ausfüllen kann. Und ich würde jetzt gerne darum bitten, dass wir die Aufnahme unterbrechen. Und ja, das Risiko bin ich bewusst eingegangen, dass jetzt doch so lebhafte Gespräche entstehen, dass es schwer ist, wieder aufzuhören. Aber ihr dürft gerne in einer halben Stunde Fortsetzung machen, wenn ihr wollt. Wir sind dann sicher offiziell fertig. Wir hatten die Frage gestellt, was sind die 2, 3, 4, 5, 6 dicken Brocken, wichtigen Steine meines augenblicklichen Dienstlebens? Wir haben jetzt nicht von den persönlichen Prioritäten gesprochen, sondern vom Dienstleben. Du bist vielleicht berufstätig und zusätzlich Mitarbeiter in der Sonntagsschule deiner Gemeinde. Was sind jetzt deine 3 oder 4 dicken Steine? Du bist vielleicht unverheiratet und hast eine besondere Last für Leute vom Rand der Gesellschaft. Was sind jetzt die 3 oder 4 dicken Steine? Vielleicht solltest du sagen, meine Hauptverantwortung ist persönliche Evangelisation. Und wenn ich diese Woche gar nichts anderes zustande bringe, dann will ich doch auf jeden Fall einige evangelistische Gespräche führen. Du bist vielleicht einer der leitenden Brüder deiner Gemeinde. Du hast eine Familie mit 3 oder 4 Kindern und du stehst voll im Beruf. Wenn du jetzt nicht ganz besonders weise und umsichtig handelst, mit der wenigen verbleibenden Zeit, wird dir bald alles zu viel werden und du wirst dich vielleicht frustriert zurückziehen. Als ich neulich in einer Gemeinde Dienst tat, irgendwo sonntags, wurde ich Zeuge eines sehr traurigen Schauspiels. Da trat einer, der bis dahin als Leiter in der Gemeinde Dienst getan hatte, an das Rednerpult und sagte vor der Gemeinde, Gegenwart seiner Frau, die da saß, dass er über seine Kosten gelebt hat, über Jahre hinweg, und dass er alle Dienste niederlegen muss. Das war wirklich ein Schock für alle Anwesenden und für mich nicht so. Ich hatte es schon am Vortag gehört, dass das passieren würde, aber trotzdem für alle anderen. Überlege mal, was sind deine 3 oder 4 dicken Steine? Geh sie mit deiner Frau durch. Sie ist vielleicht jetzt nicht hier in diesem Seminar. Sie ist vielleicht in einem anderen, oder dein Mann. Beklebt im Geist mit einem Etikett eure dicken Steine. Und dann schaut, dass so wenig wie möglich Sand übrig bleibt. Ich meine jetzt bei denen, die im Beruf stehen und noch zusätzlich tragende Verantwortung haben in einer Gemeinde. Vielleicht solltest du auch unbedingt auf einen Stein das Label kleben, Zurüstung eines weiteren Leiters. Unbedingt, der mich unterstützen kann, an den ich Aufgaben abgeben kann. Das ist, um deine eigene Haut zu retten, ja. Wir wollen nicht nur Leiter ausbilden, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht, wir wollen das aus Prinzip tun. Aber in dem Fall ist es, denke ich, unbedingt notwendig. Liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, es gibt heute 2 Extreme. Zum einen der totale Beruf und fast kein Dienst mehr für den Herrn. Und zum anderen der totale Dienst und fast keine Familie mehr. Beides ist nicht gut. Aber gerade wenn Letzteres der Fall ist, ist man irgendwann so frustriert, dass es ins Gegenteil umschlagen kann und man in der Gemeinde dann fast gar nichts mehr machen kann. Was gäbe ich drum, wenn euch das helfen könnte, auch das, was ihr eben ausgetauscht habt in euren kleinen Gruppen, und wenn ihr noch daran weiterarbeitet mit euren Notizen, was gäbe ich darum, wenn wir uns nächstes Jahr auf der Konferenz treffen würden, im Oktober, und ich würde hören von einigen, das hat mir wirklich geholfen, da hat sich konkret in meinem Leben positiv einiges verändert. Der Herr hat es getan. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Wir sagten am Anfang, dass Paul Sieger von den Afrikanern 2 Grundsätze gelernt hat. Der erste haben wir jetzt lang besprochen: Lege zuerst die Steine in den Korb und danach fülle den Rest mit Sand. Jetzt der zweite. pflanze die Erdnüsse gleich nach dem ersten Regen. Dort in Nigeria, ich weiß nicht, ob die daher kommen oder wo die gewachsen sind, oder bei Jimmy Carter. In Nigeria gibt es eine monatelange Trockenzeit, in der buchstäblich kein einziger Tropfen Regen fällt. Genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt gerade hatten in den letzten Monaten. Der Boden wird mit der Zeit hart wie Zement. Wer in der Zeit pflanzen will, braucht buchstäblich einen Presslufthammer. Aber am ersten Tag nach dem Regen sieht man alles, was noch die Beine bewegen kann, auf dem Feld beim Erdnusspflanzen. Das ist die gelegene Zeit. Das ist der Kairos. Zeit zum Pflanzen von Erdnüssen ist gleich nach dem ersten Regen. Am ersten Tag danach ist der Boden schon so aufgeweicht, dass man pflanzen kann, und noch nicht so schlammig, dass man versinkt. Ja? Am ersten Tag nach dem Regen werden Erdnüsse gepflanzt in Nigeria. Paulus schreibt, kauft die gelegene Zeit aus. Er hat es nicht nur empfohlen, er hat es selbst gelebt. Kennt ihr die Geschichte, als Paulus in Jerusalem beinahe gelyncht worden wäre? Da sagt er zu den Soldaten, die ihn da aus der johlenden Menge raustragen, Moment mal, ich habe den Leuten noch was zu sagen. Wir hätten wahrscheinlich um unser Leben gefürchtet und wären dankbar gewesen, dass wir da raus sind aus dem Hexenkessel. Paulus erkannte, hier ist ein Kairos. Hier ist eine günstige Gelegenheit, das Evangelium zu verkündigen. Und er gibt Zeugnis. Jeder höhere Offizier in irgendeiner Armee dieser Welt wird euch bestätigen, dass es in einer Schlacht oft eine entscheidende Phase von 10 bis 15 Minuten gibt, auch in der modernen Kriegsführung noch. Die Seite, die wachsam ist und diese Gelegenheit nutzt, gewinnt manchmal die Schlacht. Das ist Kairos. Geschäftsleute unter euch wissen das auch. Es gibt eine günstige Zeit zu investieren und eine ungünstige. Es gibt einen Kairos. Und auch im Leben mit dem Herrn gibt es solche goldenen Gelegenheiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich auch immer wieder dabei, wie ich Gelegenheiten einfach verpasse. Der Herr führt Möglichkeiten in meinen Weg und ich gehe blind daran vorbei. Da liegt jemand, für den ich schon lange um Errettung bete, 2 Wochen lang im Krankenhaus. Und ich will ihn besuchen, weil ich weiß, dass Leute im Krankenhaus viel offener sind, viel ansprechbarer als im Getriebe des Alltags. Und die Entlassung kommt und ich habe es nicht geschafft, ihn zu besuchen. Und der Kairos ist vorbei. Gott kann ihn auch dann noch erreichen, das ist klar, aber das ist ein besonderer Kairos. Da macht ein Arbeitskollege eine Bemerkung, an der ich wunderbar anknüpfen könnte und ich zögere zu lange und der Kairos ist vorbei. Da kommt ein Nachbar am Samstagnachmittag rüber und lädt mich zu einem gemütlichen Grillabend ein. Aber die Predigt ist noch nicht fertig. Ich habe die ganze Woche Zeit gehabt. Ich wusste, ich bin am Sonntag dran. Aber da war zu viel Sand die ganze Woche über. Und der dicke Stein, den habe ich aufgehoben für den Samstagabend. Und der Nachbar kommt und ich muss sagen, es tut mir leid, die Predigt. Nein, das sage ich ihm nicht, aber ich sage, ich bin noch verhindert. Ja. Zu viel Sand. Unser Herr Jesus hatte immer Zeit für solche göttlichen Unterbrechungen. Er hatte Zeit für die blutflüssige Frau, die sein Kleid berührt hatte. Er hatte Zeit für die Kinder, die die Jünger wegschicken wollten. Der Herr Jesus wandelte weise und auftragsorientiert, hatte aber gleichzeitig immer das Gespür für den geschenkten Kairos, wenn ein Mensch ihn brauchte. Das werden wir nie in der Vollkommenheit so leben können, aber da ist unser Modell, da ist unser Vorbild. Dahin wollen wir uns ausstrecken, von ihm wollen wir lernen, ihn wollen wir bitten, mit offeneren Augen für den geschenkten Kairos durch unser Leben zu gehen. Ich durfte es auch hier und da schon anders erleben, wenn ich daran denke, wie ich einmal in einem Babygeschäft, in einem Geschäft für Babyartikel in Mannheim stand. Ich wollte irgendwas holen für unsere Kleine und auf einmal denke ich, ich sehe nicht recht. Ich traue meinen Augen nicht. Der Oberbürgermeister von Mannheim, der Herr Widder, auch im Babygeschäft. Und ich habe kurz gebetet und habe gesagt, Herr, ich will ihm Zeugnis geben. Ich hatte Traktate dabei, zum Glück. gestempelt mit unserem Stempel von der Gemeinde. Und ich bin hin und habe gesagt, so, der Herr Oberbürgermeister, auch beim Babywalz, ja, ich muss was suchen für meine Enkelin. Gut, habe ich gesagt, vielleicht haben Sie gehört, Sie wohnen doch in Vogelstang, nebendran in Käfertal, gibt es seit einigen Jahren eine freie christliche Gemeinde. Ich möchte Sie herzlich einladen, ich weiß um Ihren vollen Terminkalender, aber vielleicht können Sie es doch mal möglich machen, Sonntagmorgens. Er war leider bisher noch nie bei uns, aber ich konnte es ihm sagen, ich konnte ihm das Traktat geben. Vielleicht wird ihn der Herr einmal in der Ewigkeit daran erinnern. Aber für mich war es der Kairos in dem Moment. Und ich bin dankbar, dass ich ihn nutzen durfte. Ein ganz aktuelles Beispiel aus unserem Gemeindeleben. Da kommt eine Frau schon über ein Jahr in unsere Gemeinde. Ihr Mann, junggläubig, ihre Tochter letztes Jahr gläubig geworden. Und neulich war sie im Auto, ich fuhr sie nach Hause nach irgendeiner Veranstaltung. Und da frage ich, du kommst doch jetzt schon ein Jahr zu uns. Wie würdest du sagen, was hat sich verändert in dem Jahr bei dir so? Und da sagte sie, ich muss sagen, ich war früher gottgläubig. Aber jetzt habe ich immer mehr erkannt, dass die Beziehung zu Jesus Christus wichtig ist. Da ging aber bei mir die Alarmanlage an, ja. Das ist Kairos. Und ich habe versucht, so bald wie möglich einen Termin zu machen. Ihr Mann hatte Urlaub. Letzten Mittwoch war ich bei den beiden. Und da war noch ein Hindernis aus dem Weg zu räumen. Und dann konnten wir miteinander auf die Knie gehen. Und die Frau hat sich bekehrt am Mittwochmorgen. Am Freitagabend war sie zum ersten Mal beim Brotbrechen. Das hat ihr niemand gesagt. Sie ging nie zum Brotbrechen. Kaum war sie bekehrt. Sie war beim Brotbrechen dabei. Sie hat Zeugnis gegeben, wir waren alle sehr bewegt an dem Abend, weil der Mann auf die Knie ging mit uns zusammen und dankte von ganzem Herzen, dass seine Frau errettet ist. Die ganze Familie, gläubig jetzt. Kairos Gottes war da. Die hätte sich auch eine Woche später bekehrt. Das lag jetzt nicht an dem Besuch, aber es war ein Stein noch aus dem Weg zu räumen und das war jetzt einfach dran. War es nicht auch ein göttlicher Kairos, als 1989 die Mauer fiel? Wir haben von den Mauern vorhin gehört in der Andacht, die mich sehr bewegt hat. Viele Menschen drüben waren offen für das Wort des Herrn. Und ich bin dankbar, dass auch doch manche wachsam waren für diesen Kairos und sind rübergegangen, die Salzburger. Und manche andere haben in der Zeit Gemeinden gegründet in den neuen Bundesländern. Heute, fast 10 Jahre später, hat der Materialismus schon weitgehend sein verheerendes Werk getan. Die unter uns, die aus den neuen Bundesländern kommen, werden das bestätigen. Es ist immer noch Zeit, Gemeinden zu gründen. Aber es gibt so Kairos auch für bestimmte Länder. Polen zum Beispiel ist jetzt vielleicht ein Kairos Gottes. Polen, noch ist Polen nicht verloren. Aber es gibt in ganz Polen vielleicht zurzeit 2 Hände voll Missionare, die dort arbeiten. Und da gibt es Städte, 100, 200, 300.000 Einwohner und es gibt außer der katholischen Kirche überhaupt nichts, gar nichts. 40 Millionen Einwohner. Vielleicht ein Kairos. Wer weiß, wie das in 10 Jahren aussehen mag oder in anderen Ländern des Ostens. Gut. Paulus schreibt, kauft die gelegene Zeit aus. Das heißt, pflanzt die Erdnüsse gleich nach dem ersten Regen. Ich muss zum Schluss kommen und ich will nochmal zusammenfassen. Paulus schreibt, seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit, den Kairos, auskaufend, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und vergesst doch bitte nie mehr jene schlichten Leute in dem Dorf Nigeria in Afrika, die uns heute Nachmittag vielleicht etwas sehr Wichtiges gelehrt haben. Zuerst die Steine in den Korb und dann der Rest mit Sand und pflanzt die Erdnüsse gleich nach dem ersten Regen. Und wenn ihr den Eindruck habt, da ist doch manches unglücklich gelaufen und ihr müsst Bilanz ziehen und sagen, ich muss ehrlich sein, ich habe in den letzten Jahren so viel falsch gemacht. Es kann anders werden. Heute ist ja noch nicht die Schlussbilanz. Heute ist doch nur die Zwischenbilanz. Und es kann anders werden. Und es wäre wirklich gut, wenn wir jetzt nicht den Mut verlieren und diese Parole hätten. Vielleicht kennt ihr das. Niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Auch in diesem Bereich. Das ist eure Hausaufgabe, mit der ich euch jetzt entlassen möchte. Ihr müsst überlegen, seid ihr nun der Vogel oder der Frosch? Niemals aufgeben, bitte.